Ich hoffe, dass ich meine Plattform und meine Stimme während dieser Spiele nutzen kann, um Menschen zu ermutigen, in diesen schwierigen Zeiten stark zu bleiben. Ich weiß, dass viele Leute sagen, man solle sich als Sportler auf seinen Job konzentrieren und sich aus der Politik heraushalten. Aber das ist etwas, worüber ich nicht einfach schweigen werde, weil es uns in unserem täglichen Leben betrifft. Something that affects us in our
everyday lives. US-Eiskunstläuferin Amber Glenn war das. Krieg, Politik, Olympia, das beschäftigt nicht nur Russen und Ukrainer in diesen Tagen, sondern auch das Team USA.
Und uns heute am Ende der Ausgabe. Vorher noch der Blick in den Nahen Osten, wo Israel das Westjordanland jetzt offiziell zum Siedlungsgebiet erklärt hat.
Von einem Trump-Ultimatum spricht die Ukraine seit diesem Wochenende. Frieden mit Putin bis Juni. Sonst, ja, was sonst? In der Nacht gab es erstmal wieder Tote bei Angriffen. Hallo, ich bin Thomas Kuhlmann aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, den 9. Februar um 16 Uhr. Ja, wir starten heute mal wieder im Nahen Osten, wo zwar offiziell Waffenstillstand im Gazastreifen ist. Die Hamas scheint weitgehend entwaffnet zu sein. Alle israelischen Geiseln sind zurück. Ja, aber von Frieden kann man da nicht wirklich sprechen, ne?
Nee, vor allem nicht aus Sicht der Palästinenser. Der Grenzübergang Rafah, der ist zwar nach israelischer Darstellung wieder offen, auch arabische Staaten hatten das ja als Hoffnungsschimmer bezeichnet für den ganzen Prozess da. Geschätzte 20.000 kranke, verletzte, verwundete Menschen, viele Kinder auch, sollten raus können. Ganze 36 waren es dann insgesamt in den ersten 4 Tagen. Am Wochenende wurde der Grenzübergang Rafah dann auch wieder dicht gemacht.
Dann gibt es ja noch das andere Palästinensergebiet, das Westjordanland oder die Westbank, und die lässt die Regierung Netanjahu jetzt besiedeln. Das ist doch eigentlich ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht, oder?
Ja, sagt auch die EU. Es gab deutliche Kritik heute aus Brüssel und vor allem aber da aus der Region. Die illegale Annexion müsse sofort gestoppt werden, steht in einer gemeinsamen Erklärung von Saudi-Arabien, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Indonesien, Pakistan, Ägypten und der Türkei. Großes Bündnis. Die EU ist ein bisschen vorsichtiger mit der Wortwahl, aber ja, wird auch deutlich, ein weiterer Schritt in die falsche Richtung sei das.
Aber was ist denn anders? Jüdische Siedler und auch Siedlergewalt gab es ja schon länger. 500.000 Israelis leben da ja schon, streng bewacht von der Armee teilweise.
Ja, aber bislang illegal. Und die Regierung Netanjahu macht das jetzt quasi offiziell. Ja? Also Israelis bekommen jetzt auch Baugenehmigungen in Israel, ganz legal. Und nicht mehr bei den palästinensischen Behörden da vor Ort, obwohl denen ja das Land gehört.
Okay.
Also der rechtsextreme Finanzminister Smotrich, der das mit anderen ja ultrareligiösen, rechtsradikalen Kräften da in der Regierung vorangetrieben hatte, der meinte gestern, damit werde die Idee eines palästinensischen Staates beerdigt werden.
Okay, man schafft da Tatsachen anscheinend, ne? Noch im Februar will US-Präsident Trump seinen sogenannten Friedensrat zusammenrufen, um über den Nahen Osten zu sprechen.
Ja, ein bisschen mehr als ein Jahr ist es jetzt her, dieses Bild von der Gaza Riviera, wie es hieß. Ja, noch sind da allerdings nichts als Trümmerhaufen und noch keine Touristen in Sicht. Und damit, Benjamin, können wir das Thema auch gerne wechseln
jetzt. Alles klar. Wir hätten uns größere Fortschritte gewünscht, hat Regierungssprecher Cornelius heute in Berlin gesagt. Es ging um die deutsche Position zu den Dreierverhandlungen Ukraine, Russland, USA.
Ja, viel Ungefähres und so gut wie nichts Neues von der Bundesregierung. Gut und ein kleines Zeichen des Fortschritts, dass es überhaupt direkte Gespräche gibt, sagte Cornelius, immerhin zum ersten Mal ja seit fast einem halben Jahr. Gut auch der Austausch von Gefangenen, der stattgefunden hat, aber, und das sagte Cornelius heute auch nicht zum ersten Mal, Russland müsse von seinen maximalen Forderungen weg und nach Kompromissen suchen. Also Deutschlands Position ist da weiter ganz klar.
Die USA machen offenbar wieder Druck, um ein Ende des Ukraine-Kriegs zu erreichen. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gibt es eine neue Frist. Bis Juni soll ein Abkommen mit Russland stehen. Das war Stand Wochenende und die nächsten Verhandlungen diese Woche in Miami.
Ja, das ist auch Stand jetzt noch. Druck machen die USA, aber ja, auch die ständigen zermürbenden russischen Angriffe machen natürlich was mit den Menschen da. Jede Nacht greifen Drohnen Energieanlagen an. 4 Tote werden heute gemeldet und ja, vor allem in Kiew gibt es immer noch massive Probleme mit der Stromversorgung.
Wer helfen will, kann das übrigens tun. Zum Beispiel sammelt das Bistum Osnabrück nächsten Samstag und Sonntag Geld für die betroffene Zivilbevölkerung bei allen Gottesdiensten zwischen Nordsee und Osnabrücker Land. Auch online auf Caritas International. Brennstoff und Heizmaterial soll damit in die Ukraine geschafft werden.
Ja, guter Hinweis. Das können die gebrauchen.
Ja, jetzt eine etwas unglückliche Überleitung, vielleicht von mir, von frierenden Familien in Kiew zu den Olympischen Winterspielen in Italien. Aber für die Menschen in der Ukraine ist Rodeln und Bobfahren natürlich kein unpolitischer Spaß, wie für die meisten von uns.
Ja, russische Athleten sind ja weiterhin nicht dabei, bis auf wenige Ausnahmen, die da als neutrale Sportlerinnen und Sportler antreten dürfen. Die Ukraine und Olympia im Krieg. Robert Kempe berichtet, wie sich das anfühlt.
Ukraine. Lauter Jubel für die kleine ukrainische Delegation bei der Eröffnungsfeier in Mailand. Jelisaweta Sydorko trägt die blau-gelbe Flagge ihres Landes ins Stadion. Seit genau 4 Jahren herrscht Krieg in ihrer Heimat. Die 21-jährige Shorttrack-Athletin ist stolz, Flaggenträgerin zu sein. Aber es ist auch eine Bürde. Für mich ist es etwas Besonderes, dass wir der Welt zeigen können, dass wir immer noch frei sind, immer noch unabhängig und dass wir an solchen Wettkämpfen teilnehmen können. Jelisaweta Sydorko kommt aus Sumy, einer Stadt im Nordosten der Ukraine, unweit der russischen Grenze. Russland greift die Stadt regelmäßig an. Auch hier in Mailand kreisen ihre Gedanken ständig um die Familie zu Hause, besonders um ihren Vater. Es ist wirklich hart für mich, weil ich manchmal nicht weiß, wo er ist. Ich weiß nur, dass er irgendwo in der Nähe der Front ist. Ihr Vater kämpft als Soldat. Regelmäßig Kontakt haben sie nur über Nachrichten. Laut ukrainischen Angaben wurden seit Kriegsbeginn 2022 650 ukrainische Sportler und Trainer getötet. Hunderte Sportanlagen und Trainingszentren wurden zerstört. Darunter auch die Eissporthalle in Kharkiv, wo Jelisaweta Sydorko trainierte. 2023 verließ sie ihr Land. Sie lebt und trainiert jetzt in Polen. Doch die Sorge um ihre Familie bleibt, jeden Tag, jede Nacht. Jeden Morgen scrolle ich durch die Nachrichten, ob etwas Schlimmes in meiner Heimatstadt oder in Kiew passiert ist. Die Menschen sind in einer schwierigen Situation. Kein Strom, manchmal kein Wasser. Es ist sehr kalt draußen. Doch da ist noch etwas, das die Athletin belastet. 13 russische Athleten sind bei diesen Spielen zugelassen, als sogenannte neutrale Athleten, ohne Flagge, ohne Hymne. Auch im Shorttrack. Die Ukrainerin könnte ihnen auf dem Eis begegnen. Ich bin absolut dagegen. Unser Land befindet sich im Krieg und wird jede Nacht angegriffen, auch während der Eröffnungszeremonie. Für mich ist es wirklich hart zu sehen, dass sie hier sind. Das Internationale Olympische Komitee hat die russischen Athleten zugelassen. Sie dürfen laut Kriterien keine Verbindungen zum Militär haben und den Krieg nicht aktiv unterstützen. Für viele ukrainische Sportler, wie Jelisaweta Sydorko, ist das schwer zu ertragen. Sie beklagt, dass die Belange der Ukraine im Sport mehr und mehr in den Hintergrund geraten. Bei Olympia geht es ihr dabei um mehr als Sport. Es ist eine Chance, den Rest der Welt daran zu erinnern, dass wir noch da sind und dass wir Hilfe brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Am Dienstag startet Jelisaweta Sydorkos Wettbewerb im Shorttrack. Mit jedem Rennen will sie ein Zeichen setzen. Die Ukraine ist da, sie kämpft, sie darf nicht vergessen werden.
Mittlerweile gibt es Stimmen, wie bei der FIFA ja auch, die Russland die Rückkehr in die Sportwelt öffnen wollen, Herr Infantino zum Beispiel. Die Politik soll sich aus dem Sport raushalten. Einige US-Sportler wollen sich aber nicht aus der Politik raushalten.
Ja, aus der Politik zu Hause in den USA. Sie protestierten in Italien gegen das, was die Trump-Regierung da im eigenen Land macht. Das brutale Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE wurde da angesprochen. Die Snowboarder Chris Lilith und Hunter Hess und die Eiskunstläuferin Amber Glenn. Die Aussagen habe ich mal zusammengeschnitten.
Ich bin zutiefst erschüttert über die Ereignisse in den Vereinigten Staaten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich auf die ICE und einige der Proteste und Ähnliches beziehen. Ich denke, dass wir uns als Land darauf konzentrieren müssen, die Rechte aller zu respektieren und sicherzustellen, dass wir unsere Bürger sowie alle anderen Menschen mit Liebe und Respekt behandeln.
Ich denke, es weckt gemischte Gefühle derzeit, die USA zu repräsentieren. Wenn es mit meinen moralischen Werten übereinstimmt, habe ich das Gefühl, dass ich sie repräsentiere. Aber nur weil ich die Flagge trage, bedeutet das nicht, dass ich alles repräsentiere, was in den USA vor sich geht.
Ich hoffe, dass ich meine Plattform und meine Stimme während dieser Spiele nutzen kann, um Menschen zu ermutigen, in diesen schwierigen Zeiten stark zu bleiben. Ich weiß, dass viele Leute sagen, man solle sich als Sportler auf seinen Job konzentrieren und sich aus der Politik heraushalten. Aber das ist etwas, worüber ich nicht einfach schweigen werde, weil es uns in unserem täglichen Leben betrifft.
Chris Lilith, Hunter Hess und Amber Glenn. Es gehört vermutlich schon ein bisschen Mut dazu, sowas zu machen, wenn man bedenkt, wie viel Druck in den USA auf Sponsoren und Sportveranstalter gemacht wird mittlerweile. Mhm. Die drei waren da auch nicht die einzigen und, du ahnst es, Trump persönlich hat schon reagiert. Hunter Hess sei ein echter Loser, so einen Typen könne man gar nicht anfeuern, hat er geschrieben. Das Olympische und Paralympische Komitee der USA meldete danach einen Shitstorm von Trump-Fans, die sich da seiner Kritik an diesen Athleten anschließen, sage ich mal. In Italien gab es dann wiederum Demos gegen Trump.
Ja, Sport und Politik, so sauber trennen kann man das dann wohl doch nicht.
Ja, dieses Jahr ist noch Fußball-WM. Ne?
Da sagst du was. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Thomas Kuhlmann aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Danke fürs Hören und einen schönen Abend.